Corporanes ist Gründerin von Algea Care, dem Experten für medizinisches Cannabis. Algea Care kombiniert Telemedizin mit Therapien rund um natürliche Arzneimittel, speziell mit medizinischem Cannabis. Seit 2017 können Ärzte in Deutschland medizinisches Cannabis verschreiben. Vor allem für Patienten mit chronischen Schmerzen und Krebserkrankungen ist medizinisches Cannabis aufgrund der geringen Nebenwirkungen eine beliebte Therapie. Doch diese in Anspruch zu nehmen, ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Und das Angebot von Algea Care füllt diese konkrete Lücke in unserem Gesundheitssystem. Im Podcast erklärt Anna, wie genau diese Lücke entsteht und wie das Angebot ihres Unternehmens Patienten schnell zu einer Therapie verhilft, erklärt, was medizinisches Cannabis beinhaltet und warum es sehr unwahrscheinlich ist, dass Cannabis demnächst legalisiert wird.
Unseren Podcast Visionäre der Gesundheit präsentieren wir euch in Kooperation mit dem Handelsblatt. Handelsblatt Insight Digital Health bietet euch das exklusive Fachbriefing zur Zukunft von Gesundheit und Pharma und unsere Podcast-Folgen exklusiv vorab. Alle weiteren Informationen dazu findet ihr unter insight.handelsblatt.com oder unter visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE.
Hallo, mein Name ist Inga Bergen und ich bin die Gastgeberin von Visionäre der Gesundheit. Und für die heutige Folge habe ich Anna Kuparanis von Algea Care eingeladen. Und ich habe sie eingeladen, weil ich finde, dass es ein super gutes Beispiel dafür ist, dass ja die Nachfrage einfach das Angebot entwickelt und auch bürokratische Hürden das gar nicht aufhalten können. Und obwohl Annas Startup Algea Care jetzt kein typischer Risikokapital-Startup-Case ist, ist es ein super gutes Beispiel, wie wirklich Patientennachfrage hier ein Angebot entwickelt. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Zuhören und bei dem Gespräch mit der wahren visionären Gründerin Anna. Guten Morgen, liebe Anna.
Guten Morgen, Inga.
Ja, hi. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat heute, dass wir sprechen können. Und du hast auch vollen Einsatz gezeigt und gerade 20 Minuten deine AirPods mit Windows verbunden. Aber jetzt haben wir uns.
Gut, IT ist nicht meine Stärke.
Genau, aber Cannabis ist deine Stärke. Du bist tatsächlich, wenn man will, kann man dich vielleicht schon als Seriengründerin bezeichnen. Du hast dein zweites Startup gegründet, über das wir heute sprechen wollen. Algea Care, aber auch schon ein erstes Startup gegründet und hast, wie ich finde, auch einen sehr spannenden Background, wie du dazu gekommen bist. Ja, und was ihr macht, ist wirklich Special Interest Telemedizin, kann man sagen. Ihr habt euch auf medizinisches Cannabis fokussiert, ein totales Hype-Thema. Ich habe es jetzt in den letzten Tagen wieder gelesen, bei großen Online-Newsportalen. Es ist wieder ein Thema, medizinisches Cannabis, und das ist das, was ihr macht. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was ja Algea Care genau macht, und dann steigen wir in unser Gespräch ein.
Ja, sehr gerne. Also im Großen und Ganzen geht es um die große Vision, digitale Möglichkeiten zu nutzen, um Patientenversorgung zu verbessern und zu vereinfachen. Wir haben uns da spezialisiert auf Telemedizin, wie du ja schon richtig gesagt hast, in Kombination mit natürlicher Arzneimittel. In diesem Zug ist das medizinische Cannabis. Letztendlich, was dann nach sehr langem Grübeln mit meinem Mitgründer Julian bei rauskam, ist ein telemedizinischer Dienstleister. Das heißt, wir sind die Anlaufstelle und auch die Plattform im Netz für Cannabispatienten. Denn natürliche Medizin ist immer im Fokus bei uns, aber der erste Anlaufpunkt ist definitiv medizinisches Cannabis bei uns.
Ja.
Sonst fokussieren wir uns auf die ärztliche Therapie. Das heißt, wir haben 7 verschiedene Standorte bis jetzt in Deutschland eröffnet, mit Frankfurt unserem ersten Standort, und betreuen aktuell auch über 20 Ärzte bei uns. Und ja, die verschreiben an Patienten, die das auch bekommen dürfen, medizinisches Cannabis.
Und jetzt ist natürlich die Frage, also die Ärzte verschreiben medizinisches Cannabis. Es ist natürlich die Frage, warum braucht man dafür ein Telemedizin-Anbieter wie Algea Care? Also warum braucht man das? Das kann ja auch eigentlich jeder andere Telemedizin-Anbieter sowie auch jeder niedergelassene Arzt oder jede niedergelassene Ärztin machen. Und da braucht es ja jetzt nicht jemand, der sich damit nur auf dieses Thema fokussiert.
In der Theorie ist das so richtig. In der Praxis fehlt da leider sehr viel Wissen leider noch im Markt, sei es bei den Ärzten, bei den Patienten oder auch beim Staat. Und wenn man jetzt nochmal 4 Jahre zurückgeht, 2017 kam das Gesetz Cannabis als Medizin in Deutschland raus. Das heißt, dort wurde es dann offiziell erlaubt, dass Cannabis als Therapieform angeboten werden durfte von Ärzten. Und da gab es dann natürlich auch die ersten Ärzte, die sich dann darum gekümmert haben und sich reingelesen haben. Aber es gab jetzt keine Richtlinie vom Staat so richtig, wie man das machen soll, worauf man achten soll als Arzt, was für Therapieformen für welchen Patienten gut sind. Und genau, da wurden die Ärzte leider etwas im Stich gelassen. Da kommen wir ins Spiel. 4 Jahre später gibt es natürlich ein paar Ärzte, die das wirklich machen. Aber unserer Schätzung nach sind das weniger als 2% der gesamten Ärzte in Deutschland. Das führt natürlich dazu, dass Patienten, gerade medizinische Cannabis-Patienten, sind Chroniker. Natürlich ist da, je länger man wartet, je länger man einen Leidensdruck hat, ist das sehr unangenehm für den Patienten, jahrelang auf eine mögliche Therapieform zu warten, die einem hilft. Und genau deswegen ist Algea Care so wichtig und deswegen helfen wir Patienten eben, diese Therapieform auch bei uns ja anzunehmen.
Ja, das heißt, die Patientinnen und Patienten, die zu euch kommen, die sind schon von Praxis zu Praxis gelaufen und haben probiert, medizinisches Cannabis zu bekommen, weil die chronisch krank sind und, ja, ich mag das Wort überhaupt nicht, austherapiert sozusagen von der Schulmedizin.
Genau.
Und dann entsteht der Bedarf, weil der Bedarf auf Patientenseite nicht gedeckt werden kann.
Genau, also wie du schon gesagt hast, das sind austherapierte Patienten. Mir gefällt der Ausdruck auch nicht so gut, aber ich sage lieber chronisch kranke Patienten, denn das sind die größten Indikationen, sind wirklich chronische Schmerzen oder auch Krebserkrankungen, wie das auch oft in den Medien meistens mit medizinischem Cannabis auch besprochen wird, und verschiedene andere chronische Krankheiten. Und genau, diese Patienten sind meist jahrelang schon auf der Suche gewesen nach einem Arzt, haben vielleicht auch mal einen gefunden, der ist dann aber vielleicht auch wieder in Rente gegangen, haben wieder einen verloren, und so geht die Suche weiter. Wenn man da einmal die Möglichkeit gehabt hat, zu erkennen, dass medizinisches Cannabis für den Patienten an sich funktioniert und eine gute Behandlung ist, ist es natürlich sehr, sehr schade und für den Patienten ein großer Leidensdruck, diese Therapie nicht ausüben zu können, weil einfach der Zugang einfach nicht da ist.
Ja, das heißt, da seid ihr reingesprungen. Gibt es irgendein Vorbild dafür in anderen Märkten, oder ist das wirklich jetzt eine reine Reaktion auf die Gegebenheiten in Deutschland?
Also natürlich, wenn man nach Kanada und in die USA guckt, gibt's das. Also es gibt diese Kliniken, Cannabis Clinics heißen die, wo man sich behandeln lassen kann. Das ist aber meines Wissens nach nicht mit einem telemedizinischen Aspekt gepaart. Es gibt auch Cannabis-Kliniken in der UK, dort sind aber die Patientenzahlen auch relativ gering. Also ich glaube, wir sind mittlerweile bei ca. 2000 Patienten, und da gibt es bereits 3 Cannabis-Kliniken, die sich auch dort spezialisiert haben auf die Behandlung mit medizinischem Cannabis und jetzt auch schon welche mit telemedizinischem Aspekt. Aber hier in Deutschland sind wir definitiv die Ersten, und auch vor allem mit dem deutschen Markt, der größte medizinische Cannabismarkt in Europa ist.
Ja, krass. Und ich finde es so interessant, weil du jetzt gerade den US-amerikanischen und kanadischen Markt ansprichst. Und als wir unser Vorgespräch geführt haben, warst du gerade in Alaska, weil du eine amerikanische Staatsbürgerschaft hast. Und daher kommt ja auch so ein bisschen der Fokus auf das Thema. Also du hast in den USA gesehen, wie das gehypt wird, wie das auch angenommen wird, wie der Bedarf auf Patientenseite wirklich rasant gestiegen ist, der Legalisierung von Cannabis und aber auch medizinischem Cannabis. Und dann hast du in Deutschland gegründet.
Genau, also wie du schon richtig sagtest, ich bin auch amerikanische Staatsbürgerin, US-amerikanische Staatsbürgerin, und habe Familie in Kalifornien. Und Kalifornien ist ja sehr bekannt für die Cannabis-Industrie dort, die auch wirklich vor sehr langer Zeit angefangen hat, die sehr ausgereift ist, wo man jetzt teilweise sich auch wirklich wie Essen to go Cannabis nach Hause bestellen kann. Also das hat ja ganz andere Bereiche jetzt auch erfüllt im kalifornischen Markt. Und da habe ich das so ein bisschen gesehen, was alles passieren kann, was sein kann. Und dann kam das Gesetz 2017. 2018 habe ich mein Studium beendet und bin dann danach sofort in die medizinische Cannabis-Industrie eingestiegen.
Ja, und hast einen Großhandel gegründet.
Genau, davor war ich selber in meinem Großhandel, und dann habe ich ein Jahr wirklich von der Pike auf gelernt, wie man es macht, was alles zu beachten ist bei einem medizinischen Cannabis-Großhändler oder generell bei der Arbeit in einem Pharmaunternehmen, weil letztendlich ist es ja auch nichts anderes als auch die Pharmabranche, die wir hier behandeln. Und da gibt es sehr viele Regularien, sehr viele Erlaubnisse, die man erstmal beantragen muss und erteilt bekommen muss, damit man überhaupt loslegen darf. Und genau, das habe ich ein Jahr lang sehr gut gelernt, auch viel gelernt über Startups, wie man Startups gründet und aufzieht. Und dann ein Jahr später, 2019, habe ich mich dann selbstständig gemacht.
Ja, das heißt also, ihr habt dann aber, ihr bietet an eine telemedizinische Plattform, klar. Ihr habt die Ärzte, jetzt wenn du sagst, an Standorten, sind die dann bei euch auch direkt beschäftigt?
Das sind Freiberufler hauptsächlich. Die sind jetzt bei uns nicht vertraglich angestellt, wie man das so kennt, als typische Angestelltesverhältnisse, sondern die sollen ja auch wirklich ihren Freiraum haben und frei entscheiden können, wie sie die Patienten behandeln und ob sie behandeln.
Ja, und na gut, und es ist natürlich auch praktisch, weil ihr die dann nicht auf der Payroll habt, aber wahrscheinlich habt ihr eher mehr Nachfrage, als ihr bedienen könnt, könnte ich mir vorstellen, oder wie ist das?
Ja, also wir haben definitiv sehr viel Nachfrage. Natürlich ist jetzt auch der Prozess bei uns nicht der einfachste. Also ich kann dich vielleicht mal kurz durch den Prozess leiten, wie das aussehen würde, wenn man bei uns Patient werden möchte. Da gibt es erstmal einen sehr, sehr umfangreichen Fragebogen, der ausgefüllt werden muss, der dann auch von unseren Ärzten intern erstmal geprüft wird, um erstmal zu schauen, ob der Patient wirklich auch in Frage kommt für eine medizinische Cannabistherapie. Das ist so die erste Durchleuchtung, die durchkommt, und da fallen auch schon relativ viele Bewerber tatsächlich raus. Ja, dann beim zweiten Schritt gibt es dann auch den Termin dann mit dem Arzt vor Ort in einem unserer Standorte, wo dann wirklich nochmal eine komplette Anamnese durchgeführt wird. Genau, danach gibt es Folgetermine, wo dann auch der telemedizinische Aspekt mit eingebaut wird.
Ja, und die Plattform, also das heißt, die sagen wir, ihr habt eine Mischung. Es ist ja nicht dann reine Telemedizin, sondern ihr habt eine Face-to-Face-Beratung, eine Anamnese, der Patient wird vorstellig und dann kann das Cannabis verschrieben werden und dann kann das auch fortlaufend verschrieben werden über eure Plattform.
Genau. Das hat auch so ein bisschen regulatorische Gründe, warum das erstmal wirklich, wie du sagtest, face-to-face stattfinden muss. Beim medizinischen Cannabis handelt es sich um Betäubungsmittel. Das heißt, es ist die strengsten regulierte Arznei, die man verschreiben kann. Und deswegen ist es wichtig, dass sowohl Arzt als auch Patient sich einmal zumindest gesehen haben und der Arzt auch so einschätzen kann, ob der Patient medizinisches Cannabis als Behandlung auch bekommen darf.
Ja, spannend. Also das ist auch schon irgendwie interessant, dass das am stärksten reguliert ist. Mhm. Es ist noch regulierter als jetzt zum Beispiel morphiumhaltige oder opioidhaltige.
Das ist dieselbe Klasse, genau. Das ist dieselbe Klasse. Das sind Betäubungsmittel, fallen alle in dieselbe strenge Regulierung.
Ja, was mich noch interessiert ist, wenn ihr jetzt, also ihr verbindet im Prinzip die Zentren, wo ihr freiberufliche Ärzte auch vor Ort habt, mit den telemedizinischen Leistungen und habt eine telemedizinische Plattform, die dann auf eure Ansprüche ja zugeschnitten ist. Ich hatte mir das auch angeschaut, dass die Anamnese relativ umfangreich ist, die Patienten dann machen. Nutzt ihr eure eigene Plattform? Habt ihr die selbst gebaut oder nutzt ihr ein anderes Tool, was es schon gab?
Also wir sind so ein bisschen zweigleisig gefahren, weil als Startup muss man sich natürlich mehrere Optionen offen halten. Das heißt, um anzufangen, haben wir erstmal Drittanbieter genutzt, sind jetzt aber kurz davor, unsere eigene Plattform zu launchen. Es dauert natürlich einige Monate, bis das alles fertig konfiguriert wurde von den IT-Spezialisten. Aber wir sind jetzt kurz davor und dann werden wir auch unsere eigene nutzen, genau.
Ja, und wie seid ihr finanziert? Habt ihr Wachstumskapital drin, also Venture Capital, Risikokapital?
Also wir sind bis jetzt hauptsächlich eigenfinanziert. Wir haben ein paar Business Angels an Bord. Aber genau, das ist so die Kombination eigentlich. Also Eigenkapital und Business Angels.
Weil das ja natürlich auch relativ schnell wahrscheinlich einen positiven Cashflow erreichen kann, oder?
Unser Ziel war von Anfang an definitiv, die Firma so aufzubauen, dass wir auch erstmal alleine anfangen können. Das war uns sehr wichtig, weil Julia und ich jetzt nicht unbedingt warten wollten auf irgendwelche Entscheidungen, sondern loslegen wollten. Und deswegen war von Anfang an das Ziel, wirklich die Firma so zu gestalten und aufzubauen, auch von den Prozessen her, dass wir das irgendwie gestemmt kriegen alleine. Das haben wir auch sehr gut hinbekommen. Und genau, wachsen tun wir definitiv. Wir haben jetzt auch die vierstellige Patientenzahl erreicht und ja, sind definitiv glücklich mit der Anzahl von Patienten, die wir bis jetzt helfen konnten, wenn man sich da auch verschiedene Ratings durchliest bei Google, kann man da auch schon mal ein bisschen die Stimme der Patienten hören.
Ja, ja, es ist interessant, weil es muss ja auch nicht immer alles der Venture Capital Unicorn Case sein mit einer Milliardenbewertung, wo dann das Geschäft ohne Ende skalieren muss, was ja mit reiner Telemedizin sicherlich besser funktionieren kann, als wenn man wirklich Patienten noch vor Ort betreuen muss. Aber das hängt ja im Grunde bei euch an der Regulatorik. Und in dem Moment, wo die aufweicht, könnt ihr ja auch was anderes anbieten. Was mich noch total interessiert, ist, wie ihr eure Kunden findet, weil wenn du jetzt sagst, ihr habt jetzt schon einen guten Bestand an Kunden erreicht, wie kommen die zu euch? Wie macht ihr das?
Also Mundpropaganda ist im medizinischen Cannabis-Bereich sehr stark. Wenn man sich da ein bisschen einliest, sieht man auch, es gibt wirklich extrem viele Foren, wo Patienten sich gegenseitig austauschen, einfach weil sie auf diese gegenseitige Hilfestellung angewiesen waren, so viele Jahre und auch immer noch teilweise sind. Die haben da sich ein sehr gutes Netzwerk gebaut und wir haben von Anfang an kaum Marketing gemacht, also wirklich fast gar nichts und trotzdem kamen Patienten an und haben gesagt, wir haben von Agia Care gehört, ich habe von meinem einen Freund gehört, der hat es dem anderen erzählt und so hat das die Runde gemacht und ja, also wir haben bis jetzt immer noch nicht wirklich viel mit Marketing angefangen, fangen jetzt eigentlich in den nächsten Monaten stark damit an, weil wir jetzt auch mit den Prozessen soweit sind, mit unserer eigenen Plattform, dass wir das auch leisten können, weil es geht ja auch immer darum, das Unternehmen so stabil zu bauen, dass man dann auch wirklich ja, den Andrang bewältigen kann. Und da fühlen wir uns jetzt eigentlich sehr sicher, dass das auch funktionieren kann. Und deswegen werden wir da aktiv auch mit Marketing anfangen. Aber alles, was wir bis jetzt wirklich erreicht haben, ist fast alles organisch gekommen.
Krass. Und wie rechnet ihr das ab im Moment? Rechnet ihr das privat ab? Oder nee, es geht auch für gesetzlich Versicherte wahrscheinlich, ne? Im Moment, oder?
Also die beiden Patientengruppen, die wir bedienen können, sind einmal die Selbstzahler, also die gesetzlich Versicherten, wo wir leider keine Kostenübernahme von den Krankenkassen einreichen dürfen und die Privatversicherten, wo das gehe mit der Gebührenverordnung. Da wäre das möglich. Da hatten wir auch schon einige Patienten, die Kosten zurückerstattet bekommen haben von den Krankenkassen. Der Grund, warum wir leider nicht gesetzlichen versicherten Patienten auch die Abrechnung durchführen können, ist, da braucht man einen Kassensitz. Also um bei gesetzlich versicherten Patienten auch wirklich einen Antrag stellen zu können, gibt es einen Kassensitz, der angemeldet werden muss. Und das bedeutet, dass man wirklich jegliche Art von Patienten annehmen muss, sei es, ob er jetzt gerade einen Herzinfarkt hatte oder Diabetes. Man muss ihn behandeln und wir haben einfach nicht die Kapazität, das zu tun. Und deswegen ist der Grund, dass wir bis jetzt leider nur Selbstzahler und Privatpatienten behandeln können.
Was bedeutet So ein Special Interest Telemedizin-Thema ist im Moment gar nicht möglich in Deutschland, weil man dann alle behandeln müsste. Oder letztendlich könntet ihr ja auch sagen, das wäre theoretisch möglich, aber wahrscheinlich kommt niemand mit solchen Indikationen zu euch und euch den Kassensitz zulegen, oder?
Also genau, das ist ein bisschen tricky, das Thema. Wir versuchen da auch wirklich uns weiter da reinzulesen und zu versuchen, das irgendwie hinzubekommen, weil wir auch wissen, dass natürlich das Endziel ist, den Patienten so weit es geht auch zu helfen und zu unterstützen. Und da gehören die Krankenkassen nun mal dazu. Aber aktuell können wir das einfach nicht leisten. Und das ist auch von den Prozessen her aktuell leider nicht möglich.
Ja, weil das finde ich so interessant. Ich hatte eine Podcast-Folge mit Katharina Jünger, die ja Juristin ist und die dann meinte, das hätte ihr total geholfen, im Gesundheitswesen sich einfach durch diesen regulatorischen Dschungel durchzukämpfen und dann zu finden, okay, wo ist der Sweet Spot, wo ist der Angriffspunkt, wo kann man da einhaken? Genau. Und das ist ja was, was ihr dann, ja, ich meine, man muss halt irgendwo anfangen, ne? Das ist klar, dass ihr das irgendwo vor euch habt.
Und medizinisches Cannabis als Betäubungsmittel ist ja auch nochmal so eine Sache. Also Krankenkassen, selbst wenn man als gesetzlich Versicherter dort einen Antrag stellt, auch vom Arzt wirklich ausgefüllt und jahrelang wirklich dokumentiert, ist die Chance immer noch 50-50, dass man abgelehnt wird, dass man überhaupt keine Kostenübernahme bekommt. Also diese Fälle gibt es leider immer noch. Das heißt, nur weil man dort einen Antrag stellt, ist das nicht gleich auch, dass man eine erfolgreiche Kostenübernahme dann auch bekommt.
Ja, krass. Und das, ja, ich meine, ihr helft natürlich, das Thema so ein bisschen aus der Ecke rauszuziehen. Was kostet das denn jetzt für Patienten, die bei euch diese Leistung in Anspruch nehmen? Was kostet?
Also die Kosten einer Behandlung tragen zwischen 100 und 140 Euro. Dann kommen natürlich nochmal die Medikamente dazu, die bei der Apotheke dann gekauft werden. Das sind im Groben die Kosten für den Patienten.
Ja, und was mich jetzt natürlich auch interessiert, ist, wie du eigentlich das Potenzial jetzt siehst, weil das ist ja schon, sagen wir mal, sehr, sehr straightforward zu erklären, was ihr da macht. Das versteht man. Und jetzt ist die Frage aber natürlich, wo ihr damit dann zukünftig auch hin wollt mit diesem Thema.
Ja, der medizinische Cannabismarkt ist noch sehr unterentwickelt, meiner Meinung nach. Also es gibt wirklich noch sehr, sehr viel zu tun, besonders bei der Aufklärungsarbeit bei Patienten sowie bei Ärzten und bei Krankenkassen. Da gibt es unheimlich viele Stellschrauben, die noch gedreht werden können, um den Markt zu erweitern, zu verbessern und für den Patienten einfach angenehmer zu machen. Und da ist Algea Care definitiv die Schlüsselposition, weil sie eben den Patienten und den Arzt zusammenbringt, was vorher noch nie passiert ist. Und endlich auch mal die beiden auf Augenhöhe dann zusammenarbeiten können und auch ja ein größeres Feld an Patienten in Kombination mit Indikationen auch gesammelt werden können bei uns in der Datenbank, was so auch noch nicht passiert ist. Das heißt, Cannabis als Medikation wird nochmal ganz anders beleuchtet bei uns und die Analysen dann auch gefertigt bei uns, welche Produkte für welche Indikationen eventuell helfen könnten.
Und sag mal, was ich auch interessant finde, im Gesundheitswesen ist es ja so, wissen wir ja, es ändert sich ein Gesetz oder ein Satz im Gesetz und dann werden Milliarden von links nach rechts geschoben. Nehmen wir mal an, wir kriegen irgendwie nach der Bundestagswahl die Grünen und die legalisieren dann Cannabis. Was macht ihr dann? Also habt ihr da ein Szenario für?
Ja, also die Legalisierung, glaube ich, kommt nicht ganz so schnell. Also bis man in Deutschland das medizinische Cannabis legalisieren wird, muss erstmal ein Gesetz geschrieben werden. Zu schreiben dauert meist mehrere Jahre, wie wir das wissen. Also nur weil jetzt der Spruch der Grünen ist, Legalisierung, glaube ich, ich persönlich glaube nicht, dass es passieren wird. Also wenn man das jetzt auch nochmal von der medizinischen Seite beleuchtet, was heißt Legalisierung? Also Legalisierung heißt, dass wirklich dann jeder Patient, der auch eigentlich angewiesen ist auf eine bestimmte Qualität in dem Produkt, in dem Sinne dann auch zurückfallen kann auf Produkte, die nicht geprüft sind, die von der Qualität, vom Standard eigentlich nicht ausreichend sind für Medikation. Und da stellt sich dann die Frage, wie ist das mit den Behandlungen aktuell und auch mit dem Bedarf der Patienten dann ja gleichzusetzen? Ist es möglich, die Behandlung so weiterzuführen mit einem Produkt, was in dem Sinne keine großen Qualitätsstandards einhalten muss? Weil pharmazeutische Produkte generell, sei es jetzt Normalarzneimittel, Betäubungsmittel, haben enorme Qualitätsstandards. Das kennen wir jetzt auch vom Impfstoff zum Beispiel. Ich glaube, da weiß jeder aktuell sehr viel über die Pharmaindustrie und wie das bei der Herstellung funktioniert. Und das Gleiche gilt auch für medizinisches Cannabis. Und wenn das alles nicht mehr gewährleistet ist, stellt sich die Frage, ob die Behandlung weiterhin so gut fortgesetzt werden kann. Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Das heißt, ich glaube, es müsste, wenn dann irgendein Hybridmodell geben, wo man eben diese Qualität noch versichern kann für den Patienten, weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass die Behandlung definitiv einen Schaden davon tragen wird.
Ja, und jetzt können wir vielleicht nochmal darauf kommen, wo medizinisches Cannabis eingesetzt wird. Und wenn wir von medizinischem Cannabis sprechen, sprechen wir ja von nicht CBD-Öl oder sowas oder Tropfen oder irgendwie, was du ja in jeder Apotheke mittlerweile kaufen kannst, oder kannst irgendwie CBD-Gummibärchen, sondern es ist ja auch das Halluzinogen enthalten, also THC heißt, glaube ich, der Wirkstoff. Und wo wird das angewendet und warum ist das so, ja, warum ist das so ein Hype gerade auch bei chronischen Patienten?
Genau, also die Cannabispflanze, vielleicht nochmal ein bisschen zurück. Die Cannabispflanze beinhaltet, was wir aktuell wissen, circa 113 Cannabinoide. Darunter zählen auch, wie du sagtest, THC und auch das CBD, Cannabidiol heißt das ausgeschrieben. Das sind so die beiden Superstars, würde ich mal sagen, der Cannabispflanze. Und dann gibt es noch sehr verschiedene andere, die noch nicht erforscht sind. CBN ist eins der möglichen, wo jetzt aktuell Studien beginnen, um auch zu sehen, was dort vielleicht die Therapiemöglichkeiten verbirgen bei CBN.
Also wo das angewendet wird und was eigentlich ja, der Unterschied ist zu schulmedizinischen Möglichkeiten, mhm, anderen therapeutischen Möglichkeiten, die man ja heute schon hat, und warum es so einen Hype darum gibt.
Genau. Also zu den Anwendungsgebieten hatte ich ja kurz erzählt, dass es definitiv chronische Krankheiten sind. Also chronische Schmerzen, sei es nach einem Unfall oder nach einem Bandscheibenvorfall, Schlafstörungen, Depressionen, Krebserkrankungen und die Begleiterscheinungen wie Appetitlosigkeit, Übelkeit, Multiple Sklerose, Morbus Crohn. Also da gibt es sehr viele verschiedene Krankheiten, die man damit behandeln kann. Mhm. ADHS fällt auch darunter, also es ist wirklich von psychisch bis physisch, kann wirklich alles abgedeckt werden, aber hauptsächlich bekannt ist medizinisches Cannabis in der Schmerztherapie, und da wurde es auch zu Beginn wirklich eingesetzt, da gibt es die meisten Studien drüber. Zu den Darreichungsformen, einmal gibt es die normalen Blüten, die, glaube ich, jeder kennt, die man einfach von der Apotheke beziehen kann, die man auch kennt aus Filmen und so weiter. Und dann gibt es Öle, wie du angesprochen hast, die gibt es einmal als Nicht-Arzneimittel, aber auch als Arzneimittel, sei es nur mit CBD, was dann in dem Sinne eigentlich kein Betäubungsmittel ist, sondern normales Arzneimittel, und auch in Kombination mit THC und CBD. Und dann gibt es noch Kapseln. Also es gibt verschiedenste Arten von Darreichungsformen des medizinischen Cannabis. Es ist tatsächlich nicht nur die Blüte, die man dann in einem Verdampfer verdampfen kann.
Ja, und warum ist das so attraktiv für Chroniker? Weil es gibt ja für diese Erkrankungen eine ganze Palette von Medizin und von Lösungen gibt es ja heute schon.
Also wenn man sich gerade mal die chronische Schmerzenpatienten anguckt und was für Alternativen es gibt für medizinischen Cannabis, sind das meist, wie du sagtest, Morphium oder andere Opiate, die wirklich sehr hohe Nebenwirkungen haben, sehr hohe Begleiterscheinungen. Ja, das macht das Leben des Patienten nicht einfach. Klar sind dann teilweise die Symptome weg. Der Patient hat vielleicht weniger Schmerzen, aber dafür hat er wirklich keine Lust mehr am Leben und hat in dem Sinne keine Lebensqualität mehr, weil sehr viele verschiedene Nebenwirkungen auftreffen können. Und medizinisches Cannabis, ein natürliches Arzneimittel, mit vergleichsweise sehr geringen Nebenwirkungen. Und deswegen wird das bei Patienten sehr gerne ausprobiert und von Ärzten auch sehr gerne verschrieben, um einfach zu gucken, ob es nicht möglich ist, den Patienten dieses Leid etwas zu vereinfachen und die Begleiterscheinungen etwas zu minimieren.
Und wie geht ihr jetzt so damit um? Weil für die Patienten ist es ja so, wenn die das selbst zahlen, ist ja ein Kostenfaktor. Und wenn die das von euch jetzt verschrieben bekommen und dann wissen, okay, das und das nehme ich, ist es dann für die nicht ein leichtes, zu ihrem Hausarzt zum Beispiel zu gehen oder zum Palliativarzt und zu sagen, ich hätte das gerne so verschrieben, wie mir das Algea Care vorbereitet und empfohlen hat? Wie geht ihr mit sowas um?
Also das ist natürlich möglich. Letztendlich kann der Patient selbst entscheiden, wo er hingehen möchte für die Verschreibung. Aber Ärzte, wie gesagt, sind im Groben nicht besonders aufgeklärt, was medizinisches Cannabis angeht und die Behandlung angeht. Und da muss noch sehr viel getan werden. Das heißt, er könnte natürlich versuchen, zum Hausarzt zu gehen und auch mit ihm die gesetzliche Krankenkassenrückerstattung durchzukriegen, den Antrag durchzukriegen. Die Erfolgsrate ist leider sehr gering, weswegen Algea Care in dem Sinne in den Markt getreten ist.
Das ist halt eine interessante Frage, wie dieses Modell sich dann auch langfristig durchsetzt. Ich finde es halt so spannend, weil ihr ja wirklich ein sehr spitzes Angebot geschaffen habt für einen ganz bestimmten Bedarf, wo unser Gesundheitswesen nicht hinterherkommt, sagen wir mal, das Mindset umzustellen, oder die Kompetenz zu entwickeln, ja, weil das müsste ja eigentlich bei den niedergelassenen Ärzten liegen, dass die sagen, okay, das ist etwas, was dem Patienten hilft. Und das scheint dann ja offensichtlich nicht so wirklich stattzufinden, sonst wäre ein Angebot wie eures nicht so interessant für viele Patienten. Mhm. Und das ist eigentlich das Spannende daran, dass er wirklich so eine Lücke, so eine ganz, ganz konkrete Lücke ausfüllt.
Ja, der bürokratische Aufwand für eine Verschreibung von medizinischem Cannabis ist auch enorm. Also sei es für den Patienten oder für den Arzt, beide müssen enorm viel Dokumente ausfüllen, auch generell die Behandlung. sehr detailliert dokumentieren, da es immer noch ein relativ neues Medikament ist, wo natürlich sehr viele Fragen noch offen sind, was der Staat gerne beantwortet haben möchte. Und da gibt es enorm viel Dokumente aus. Leider sind die Ärzte mit Kassensitz oft nicht in der Lage, diesen bürokratischen Aufwand zu stemmen, weil einfach die normalen Patienten, die sie auch als Stammpatienten haben, auch sehr viel Arbeit in Anspruch nehmen.
Ja, und das ist halt, finde ich, wirklich der super spannende Punkt, weil das ist ja nicht wirklich nachhaltig. Also ideal wäre ja, wenn ihr irgendwann auch Kassenpatienten bedienen könntet und einfach die Experten wärt für medizinisches Cannabis. Das heißt, bei euch gibt es dann die Ärzte, die nichts anderes machen und die sich mit Therapie extrem gut auskennen und dann auch Patienten einstellen können. Und wenn es einfach über diese Qualität Patienten dann zu euch ziehen würde. Und jetzt, das wäre ja ideal, oder?
Ja, also unsere Ärzte werden extrem viel geschult bei uns. Also generell kommt an sich so gut wie kein Arzt mit einem sehr detaillierten Vorwissen zu uns, da das einfach sehr selten ist, so einen Arzt zu finden, der sich das schon von alleine angeeignet. Also wie gesagt, es gibt keine großen Hilfestellungen für die Ärzte leider. Ja, deswegen schulen wir die von der Pike auf, wie man medizinisches Cannabis ja zu sehen hat als Arzt, was für Studien es gibt, wie man das in welchen Gebieten anwenden kann. Und so versuchen wir unsere Ärzte das Handwerk mitzugeben, was sie dann brauchen, um die Behandlung auch erfolgreich durchzuführen.
Ja, es ist sehr, sehr spannend. Und was sind eure nächsten unternehmerischen Schritte sozusagen? Was sind eure nächsten Ziele? Du hast es jetzt gerade schon gesagt, ihr launcht jetzt eure eigene digitale Plattform, eure eigene Telemedizin-Technologie. Und was steht noch so an? Was kann man von euch jetzt erwarten?
Wie du sagtest, generell wollen wir die Prozesse noch leaner gestalten und noch angenehmer für den Patienten gestalten, weil letztendlich geht es darum, wirklich dem Patienten zu helfen, dem Patienten eine Stütze zu bauen, wie er seine chronische Erkrankung oder er oder sie seine chronische Erkrankung ja besser meistern kann, den Alltag besser meistern kann. Das heißt, es geht bei uns wirklich hauptsächlich darum, okay, wir haben ja den Patientenansatz komplett, wir fokussieren uns auf den Patienten und so versuchen wir das Businessmodell peu à peu noch erfolgreicher anzupassen. Und wie du sagtest, wir launchen jetzt auch die neue Plattform, die dann genutzt wird. Natürliche Medizin ist unser Ansatz. Das heißt, wir hoffen, dass medizinisches Cannabis nicht unsere letzte Therapie ist, erst und letzte, sondern dass da weitere noch dazukommen. Das versuchen wir auch in Angriff zu nehmen. Und wollen in Deutschland noch weiter ausgebreitet sein, noch flächendeckender operieren.
Ja, cool. Das war wirklich interessant, finde ich, weil es zeigt, ja, was sich irgendwie alles tut, fernab von den großen Telemedizinportalen, die man so wahrnimmt, und was auch für ein Bedarf wirklich da zu sein scheint auf Seiten der Patienten und was für eine Lücke auch tatsächlich auf Seiten der Versorgung, also der niedergelassenen Ärzte. Und ja, das ist sehr interessant, wie pragmatisch ihr das tatsächlich angeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall super viel Erfolg und auch dir bei deiner zweiten Gründung. Und wir werden das weiter beobachten, was ihr so macht. Und ja, Anna, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview.
Ja, vielen Dank, Inga, dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, auch dir weiterhin viel Erfolg, auch für deine nächsten Interviews. Ich höre deinen Podcast immer sehr gerne und freue mich immer auf die nächste Folge.
Weißt du, ich habe fast vergessen zu fragen. Ich frage ja am Ende mal nach einer Buchempfehlung. Vielleicht hast du eine interessante Buchempfehlung für mich. Und jetzt frage ich dich mal ganz dezidiert. Normalerweise frage ich nicht so dezidiert, aber wenn man sich in diese Cannabis-Thematik mal einlesen möchte, was ist so das Standardwerk?
Also es gibt einen Arzt, der heißt Dr. Grotenherm, der auch wirklich schon seit, eigentlich schon vor der Gesetzesänderung aktiv war, auch Patienten schon vor 2017 geholfen hat. Und Grotenherm hat verschiedene Bücher geschrieben über medizinisches Cannabis und auch unter anderem aus Sicht der Ärzte und Cannabis aus Sicht der Apotheken und Patienten. Und da gibt es verschiedene Bücher und Bände, die man sich definitiv durchlesen sollte, wenn man interessiert an dem medizinischen Cannabismarkt ist.
Ja, spannend. Vielen Dank und dann dir einen schönen Tag, Anna.
Super, danke dir auch.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.